Endlich daheim habe ich diese Lehrserie übertitelt. Das ist der erste Abend davon. Ich werde manchmal gefragt und bin dann ganz verlegen, welche von meinen unendlich vielen Lehren und Lehrserien denn jetzt die wichtigste sei. Also ich bin noch gar nicht so alt, aber ich habe schon einen Berg von CDs mit Lehren und manchmal fragen Leute, okay, was ist die eine, die du empfehlen würdest, was ist die wichtigste? Und dann weiß ich oft echt nicht, was ich sagen soll, weil irgendwie mir ist vieles ganz wichtig. Ich habe eine Lehrserie mal begonnen mit der Aussage, das, was heute, das Thema, worum es heute geht, ist das Wichtigste, das es überhaupt gibt. Das ist die Lehrserie Mysterion. Und da ging es in dem ersten Abend drum, wer eigentlich Gott ist. Ja, aber die Frage ist natürlich, wer ist eigentlich Gott? Ja, so, wenn man mich nochmal fragen würde, Johannes, was ist das wichtigste Thema, vielleicht nicht nur, keine Ahnung, jetzt von meinen Lehren oder sowas, sondern überhaupt so Christentum in einem Satz, Bibel in einem Satz, so was ist das Zentrum, was ist der springende Punkt, was ist das Pudels Kern? Das nächste, was mir spontan einfallen würde, wäre zu sagen, es geht alles um Jesus. Oder ich würde sagen, hey, meine Lehrserie Alpha, da geht es um 20 um Jesus, das ist wichtig und so. Und es stimmt, es ist wirklich wichtig. Aber Jesus selber hatte eine Botschaft und die ging nicht nur über sich selbst. Jesus hat sogar von einem Größeren gesprochen als er selbst, der Mittelpunkt seiner Botschaft war. Was ist das Zentrum? Was ist die Mitte? Was ist das, worauf es rausläuft? Schreib mal hin. Was ist das Zentrum? Man könnte die Frage auch anders stellen und sagen, was ist denn für uns, was sind denn für uns Menschen die wichtigsten Fragen? Und ehe du irgendeine nette, fromme Antwort gibst, denk mal kurz an was nach. Stell dir vor, du wärst in einer großen Halle, wo hunderte von Menschen sind und du kennst niemand. Ja, du bist da ganz fremd, bist zum ersten Mal dort auf irgendeiner Tagung und du fühlst dich vielleicht auch ein bisschen unwohl, jetzt kommt's, aber du wüsstest, du kennst eine Person und die mag dich voll gern. Wo würdest du inmitten dieser 500 Leute sofort hinsteuern? Na, zu dieser einen Person, die dich kennt, weil die Nähe von einer Person, von der du weißt, hey, die mag mich, würde dir Sicherheit verleihen. Oder anderes Beispiel, mir ist das tatsächlich mal passiert, du bist im Ausland und hast einen Verkehrsunfall. Sag mal, du stirbst nicht, aber es ist ein ernster Verkehrsunfall und du weißt schon jetzt, das Auto wird versorgt und du wirst auch versorgt, das ist nicht das Problem. Was ist der erste Anruf, den du tätigst? Ja, du rufst nicht, keine Ahnung, einen Arbeitskollegen an und sagst, ich hoffe, dass keine Arbeit liegen bleibt, weil ich komme morgen nicht oder so. Das Erste, was du tust, ist, du rufst jemanden an, der dir nahe steht. Die Person, die dir am nächsten steht. Ja? Oder du kannst an sowas denken wie, du hast den Test, du hast irgendeine Probe, du hast ein Vorarbeiten oder was auch immer, mit 1,0 bestanden. Was ist das Erste, was du tust? Das Erste ist wahrscheinlich, auf Facebook, genau, stellst du auf Facebook hin. Vielleicht auch, genau. Du willst es jemandem erzählen, der dir nahe ist. Ja? Oder wenn du Schmerzen hast, am schönsten sieht man das bei Kindern. Wenn Kinder zum Zahnarzt müssen, wenn Kinder Schmerzen haben, die entscheidende Frage ist nicht, kriege ich eine Schmerztablette oder nicht. Die entscheidende Frage ist, ist Mama da oder ist Papa da? So die Frage, wer liebt mich, ist einfach und bleibt einfach die mächtigste Frage, die wir Menschen haben. Da kannst du so alt werden, wie du willst, so erfolgreich, wie du willst. Am Ende des Tages, auch auf deinem Sterbebett, wird immer noch die Frage sein, wer ist nahe bei mir, wer liebt mich? Die erste Frage. Und die zweite Frage, auf die kommst du vielleicht nicht genauso schnell, weil sie nicht genauso emotional aufgeladen ist, aber wenn du dir vorstellst, du stündest an so einem mächtigen Sternenhimmel, blickst raus ins All, so, welche Fragen würdest du dir da stellen? Vielleicht auch, wer liebt mich? Aber vielleicht würdest du auch die Frage stellen, hey, woher kommt das alles? Wer hat das gemacht? Was sind die Größendimensionen da drin? Es gibt eine zweite Frage, die uns Menschen unglaublich stark bewegt. Und das ist die Frage, ich male das mal als ein blaues Viereck hin. Das ist die Frage, gibt es sowas wie das Höchste? Egal wie du das füllst, es kann sowas sein wie das höchste Prinzip. Die Wissenschaftler forschen nach, was ist das letzte Geheimnis? Ich möchte erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder was ist die letzte Wahrheit? Es gibt die Leute, die ganze Nächte sich YouTube-Videos anschauen von Verschwörungstheorien, weil sie sich denken, irgendwie das mit dem 11. September, das ist nicht die Wahrheit. Und irgendwelche Leute, ja, Gedankenpolizei betrügt uns. Und wir haben irgendwie den Verdacht, irgendwo gibt es noch eine tiefere Wahrheit, die ich erkennen möchte. Oder auch so eine Frage wie, was ist wirklich richtig? Wie soll ich leben? Soll ich den Job ergreifen? Soll ich in die Stadt ziehen oder in die? Was ist wirklich wichtig? Das sind Fragen, die uns total umtreiben. Und das sind eigentlich die zwei Grundfragen des Menschen. Ich würde die so überschreiben. Erstmal so die Frage, wer liebt mich? Und die zweite Frage, gibt es sowas wie das Höchste? Oder ist alles nur, keine Ahnung, ich esse Pommes und du isst Nudeln und so. Also ist das alles oder gibt es irgendwas? Ist manchmal sinnvoll, alles, was wir angeblich gelernt haben, zu verlernen und sich die simpelsten Fragen wieder neu zu stellen. Und ich sage euch, diese Lehre heute Abend wird sowas von simpel und zurück zu den einfachen Grundfragen, dass es ganz aus ist. Es gibt eine christliche Grundbotschaft, eine Botschaft Jesu, eine Botschaft der Bibel, die so radikal ist, die so unglaublich extrem ist, dass es kaum vorstellbar ist, dass wir sie nicht mehr extrem finden, weil wir so dran gewöhnt sind. Und diese simple Grundbotschaft ist, erstens, es gibt dieses Höchste und es gibt diesen Gott und zweitens, dieser Gott ist von seinem Wesen her Liebe. Nochmal, Punkt für Punkt. Erstmal, die erste Aussage von Jesus und von der Bibel und von den Christen ist, es gibt da was. Es gibt ein Höchstes. Es ist nicht nur sowas wie, der eine denkt halt so, der andere denkt halt so. So, für den einen ist das wahr, für den anderen ist das wahr. Nee, die Aussage ist, es gibt wirklich Wahrheit. Es gibt nicht nur die Medienmeinungen, es gibt Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit, die macht richtig viel Sinn. Wenn du Leute fragen würdest, was ist ihr Sinn im Leben, würden viele von einem subjektiven Sinn sprechen. Also sie sagen, für mich ist der Sinn des Lebens, gut für meine Kinder da zu sein. Für mich ist der Sinn im Leben, Künstler zu sein oder erfolgreich zu sein. Und das ist alles schön und gut, aber das ist nur subjektiver Sinn, nicht objektiver Sinn. Das bedeutet, du findest es zwar nett und wichtig, aber ob es wirklich wichtig ist, hängt davon ab, ob es da was gibt. Weil wenn wir alle in 80 Jahren tot sind und die Erde irgendwann explodiert und es keinen Mensch juckt, war am Schluss trotzdem alles sinnlos. Und die unglaubliche Antwort, die wir haben, ist nein, es gibt wirklich was. Was wirklich wahr ist, was wirklich Sinn macht und wo dieser Sinn auch wirklich bleibt. Und die Welt ist kein Chaos. Dein Leben ist kein Chaos. Hey, wir haben oft keinen Begriff, wie radikal diese Botschaft ist, dass wir zu Leuten hingehen können und sagen, es gibt etwas, was dein Leben steuert. Nicht im Sinne, dass du ein Roboter bist, aber im Sinne, dass nicht alles nur plumper Zufall ist. Das ist eine Botschaft, die erheblich ist. Es gibt Gott. Die zweite Botschaft, die damit zusammenhängt, ist aber noch massiver. Und zwar erzählt es die Bibel schon ein bisschen so, Israel, die Propheten und Altes Testament. Aber dann tritt ein Mensch auf, der auf eine Art und Weise lebt, dass man ihm diese Botschaft abnimmt. Und dieser Mensch ist Jesus. Und Jesus hat die simple Botschaft, wenn du die Botschaft von Jesus zusammenfassen möchtest, er hat die Botschaft, dass dieses Etwas, dass dieses höchste Prinzip, dieser Ursprung des Kosmos, dieses lenkende, gewaltige Etwas, das alles im Innersten zusammenhängt, diese immense Macht. Er nennt diese Macht Papa. Und was er damit sagt ist, okay, das, was du siehst, wenn du einen Mann mit einem Baby siehst, oder das, an was du denkst, was dir passiert ist, wo dein Vater für dich da war oder nicht für dich da war. Dieses Konzept, dieses Ding. Okay, so funktioniert Gott. Und diese Behauptung, diese Aussage ist das Revolutionärste, was die Welt je gesehen hat. Das gibt es in keiner Religion und in keiner Philosophie, nirgends. Da muss man gar nicht schlecht über andere Religionen reden, dass die alle falsch sind, das ist gar nicht der Punkt, aber das gibt's nirgends. Niemand außer Jesus hat je zuvor den höchsten Gott Abba, Papa genannt. Niemand. Das ist absolut krass. Und wenn du es genau durchdenken würdest, wenn das wirklich wahr wäre, wenn du das wirklich glauben würdest im Letzten, dass das Prinzip, das alles zusammenhängt, das dein Leben steuert, das für alles zuständig ist, dass das zu dir ein Verhältnis hat wie Papa zu einem kleinen Kind und du echt in dem leben würdest, das wäre total massiv. Wäre total massiv. Lass uns kurz anschauen, einfach nur, was die Implikationen sind, also was es beinhaltet. Wenn Jesus sagt, dass dieser Gott ein Papa ist, ich habe nur 4 kleine Anstriche, wir werden in der Lehrserie uns das noch genauer anschauen. Was ist das biblische Zeugnis von diesem Papa? Das erste ist mal völlig klar, dass es dich überhaupt gibt, ist nach biblischem Zeugnis ein bewusstes Werk, eine bewusste Entscheidung von diesem Gott. Wo weißt du das biblisch? Eine der mächtigsten Aussagen dazu steht im ersten Kapitel vom Johannesbrief. Das ist dieser, weißt du, dieser Prolog mit dem Anfang war das Wort und so weiter. Und das ist eine kleine Aussage, die man manchmal fast übersehen. Und die lautet, dass Jesus Menschen bevollmächtigt hat, Söhne Gottes zu werden. Und zwar solche, die nicht, und dann kommt eine ganze Palette, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Denkst du, das ist ein bisschen eine sperrige Aussage? Ich will diese sperrige Aussage mal durch ein zweites Symbol versinnbildlichen. Und das Symbol ist ein Kreis. Und dieser Kreis, sagen wir mal, ist die Tatsache, dass es dich gibt. Okay? Die Tatsache, dass es dich gibt. Und was Jesus hier sagt in dieser Botschaft ist, dass es dich gibt, hängt nicht ab von Blut, Willen des Fleisches, Willen des Mannes. Erstmal Blut. Blut war in der antiken Welt, in der biblischen Welt die Vorstellung, das ist die biologische Essenz des Lebens. Wir könnten heute sagen, das ist die Genetik. Hier wird gesagt, dass es dich gibt, ist erstmal nicht nur ein Faktum, dass du irgendwelche Gene hast. Dann nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus dem Willen des Mannes. Weißt du, was hier gesagt wird? Hier wird gesagt, ob deine Eltern dich wollten oder nicht, ist völlig egal. Und wie deine Eltern dich wollten, ist völlig egal. Erstmal ist möglich, dass deine Eltern dich gar nicht wollten. Oder dass sie dich vielleicht später wollten oder sie hätten lieber ein Mädchen gehabt oder lieber einen Jungen oder lieber einen Kleinen, lieber einen Großen, lieber einen Andersbegabten. Und hier steht drin, wenn Gott Papa ist, dann ist die Tatsache, dass du bist, nichts, was auf Menschen gründet. Nochmal, deine Würde als Wesen ist nicht begründet in anderen Menschen. Und man kann noch weitergehen und sagen, die Tatsache, dass du da bist, ist ein Beweis dafür, dass Gott dich wollte. Ich weiß nicht, wenn du manchmal Zweifel hast, bin ich wirklich gewollt? Wollte mich überhaupt jemand? Liebt Gott mich? Zwick dich mal und überprüf, ob du existierst. Und wenn du zu dem Schluss kommst, dass du existierst, hast du begründete Hoffnung zu sagen, Moment, Gott ist der Herr des Alls. Es gibt gar nichts, was Gott nicht gemacht hat. Und es gibt mich. Ergo, ich folgere, Gott wollte mich. Das ist die Wahrheit. Erstens, das, wie Jesus den Vater offenbart, das ist die erste Aussage, dass Gott mich gewollt hat. Also, ich habe hier geschrieben, du bist gewollt. Papa, ich schreibe mal hin, ich bin gewollt. Aber dann kannst du sagen, okay, Gott wollte irgendwie, dass es mich gibt, aber damit ist es noch nicht genug. Ich komme zurück zu diesem Kreis. Du bist also entstanden. So, aber das Problem ist, und wir werden uns das nächste Mal noch genauer anschauen, von Anfang an ruhten auf dir Erwartungen. Da male ich mal blaue Pfeile hin. Das können gute Erwartungen sein, aber es sind trotzdem Erwartungen, was deine Eltern sagen, wie sie eigentlich hoffen, dass du wärst, und deine Geschwister und deine Großeltern und die Nachbarn. Und dann bleibt es nicht bei den Erwartungen, sondern kommen noch Einflüsse dazu. Okay? Deine Eltern haben dich auf eine bestimmte Art und Weise erzogen. Du bist in eine bestimmte Familienkonstellation reingewachsen. Vielleicht hattest du abwesenden Vater, abwesende Mutter oder Eltern, früh gestorben, Geschwister, keine Geschwister, Erziehung und dann nachher die Schule und die Medien und alles, was dir im Leben passiert ist und all diese Einflüsse, sodass du am Schluss eigentlich noch fragen kannst, hey, was ist jetzt eigentlich meine Identität? Ich habe hier meine Gene, ja, ich sehe aus wie mein Vater und ich spreche wie meine Oma und ich habe die gleichen emotionalen Ausraster wie mein Onkel, keine Ahnung. Und dann bin ich erzogen worden so und ich war in dem und dem Alter im Internat oder so. Und du kannst am Schluss fragen, aber wer bin ich? Und die Massivität von dieser Aussage von Gott als Papa ist, völlig unabhängig von diesen Einflüssen hat Gott dich eigenständig gestaltet. Lass uns das anschauen. Ich habe für euch nur ein ganz kurzes Zitat aus dem Psalm 139, weil der würde sich lohnen, mal echt ausführlich durchgelesen zu werden. Die Hauptaussage ist vom Psalm 139, dass du bist oder ich bin wunderbar gemacht und von Gott gekannt. Ich lese euch einfach mal die Verse 13 und folgende vor. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. So schön, dass da nicht steht, mich ausgeschnitten oder so. Gewoben, so gewoben. Das ist schön. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Kannst du das über dich selber sagen? Du kannst sagen, Gott, du hast mich wunderbar gestaltet. Schau mal, hier wird nicht nur gesagt, dass es kein Zufall ist, dass du bist. Hier wird gesagt, unabhängig davon, wo Leute dich versaut haben oder Leute dich gut beeinflusst haben, hat Gott dich gestaltet. Jetzt eine andere Frage ist, ob du das magst, ob du in Frieden damit bist, mit deiner Nase oder mit deinem Charakter und mit deiner Geschichte. Das ist eine andere Frage. Aber die biblische Aussage ist, du bist von ihm wunderbar gestaltet. Und zwar, was ich noch eindrucksvoller finde, ich gehöre nicht so stark zu den Leuten, die mit ihrem Gesicht oder ihrer Figur hadern, sondern ich denke mir oft, okay, in meinem Inneren, was da alles ist. Jetzt nochmal ganz klar die Aussage, Gott hat dein Inneres gestaltet und er fand es schön. Also dein Inneres ist, nochmal unabhängig von den Einflüssen, ja klar sind da auch Verletzungen gekommen und ein bisschen Schmarrn, aber grundsätzlich, so wie du tickst, das worauf du im Tiefsten stehst, das wovon du träumst, das wie du emotional bist, das was deine geheimen Wünsche sind, deine kleinen Gaben, deine versteckten Ticks, dieses ganze Ding hat Gott wunderbar gestaltet und ist nicht einfach nur was, keine Ahnung, was deine Eltern gemacht haben oder deine Geschichte, er hat dich gestaltet. Er hat dich gestaltet, ist mehr als nur, er hat dich geschaffen. Du kannst sagen, okay, jetzt ich mache noch ein paar Milliarden Menschen mehr. Kunstvoll gewirkt, mit Aufmerksamkeit umgeben. Hier geht's weiter. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Der weiß genau, wo da was zusammenhängt. Der weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Neulich mit meiner Tochter Anna zusammengesessen, habe ihr das auch erzählt und dann musste ich anfangen, mal ihre Haare zu zählen. Nee, David war es, mein Sohn. Und wir sind irgendwie bis 40 gekommen und das war nur so ein kleiner Büschel. Haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir es mal. Gott hat die Haare gezählt. Von Jahr zu Jahr hat er weniger Arbeit bei uns, bei den meisten von uns. Aber trotzdem, deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet. meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Und nochmal Vers 14, ich möchte es betonen. David betet, ich weiß, staunenswert sind all deine Taten. Das ist mal eine Frage. Wer kam schon mal zu dem Schluss, wenn er die Natur anschaut, dass Gottes Taten wirklich staunenswert sind? Ja? Wenn du die Fische anschaust, wenn du die Blätter anschaust, wenn du die Sonne anschaust, die Berge, das Meer, die Vögel. Das ist interessant, gell? Nur bei uns selber fällt uns das schwer zu sagen. Ja, kannst du in den Spiegel schauen oder kannst du innerlich in den Spiegel schauen und in dein Herz reinschauen und sagen, Gott, staunenswert sind deine Taten, wie du mich gemacht hast. So, das ist eigentlich eine der Implikationen oder eine dessen, ne, einer der Dinge, die sich daraus schlussfolgern lassen, aus dieser massiven Aussage, dass Gott mein Papa ist, dass Gott der Vater ist. Also ich bin gestaltet, geformt, kunstvoll bereitet. Aber auch dabei bleibt es nicht. Gott könnte mich ja gestalten oder dich gestalten und dich dann einfach dir selbst überlassen. Alles an diesem Aber, an diesem Papa, den die Bibel zeichnet, von Anfang bis zum Ende, ist ein Idealfall von Papa. Also man kann sagen, einer, den keiner von uns hatte. Ja? Weil es ist eine Sache zu sagen, okay, ich bin ein Papa. Ja, Vater wird man ja relativ leicht, weiß ich aus Erfahrung. Ja? Die andere Frage ist nochmal, wie ein Papa zu empfinden. Aber jetzt kommt die Krone. Es gibt jede Menge Papas, die Papas sind und wie Papas empfinden. Es gibt extrem wenige, die das zeigen. Fast jeder, nicht fast jeder, aber der Großteil von allen Vätern liebt tatsächlich seine Kinder. Aber die allerwenigsten zeigen das. Man muss sich selber fragen, in welchem Level hat dein Vater nicht nur für dich empfunden, sondern dir das gesagt? Ne? Ja. Oder dir das körperlich gezeigt? Neulich den Satz gehört, und der ist wirklich wahr. In einem 5-jährigen Jungen gibt es nur eine Frage oder eine der zentralsten Fragen, und die Frage ist, habe ich es drauf? Habe ich es drauf? Und diese Frage wird notwendigerweise vom eigenen Vater beantwortet. Und sie wird entweder mit Schweigen beantwortet oder mit Nein oder mit Zweifel oder mit einem raukehligen, schallenden, na klar, hast du es drauf. Und im Herzen von jedem 5-jährigen Mädchen gibt es die zentrale Frage, bin ich schön? Und diese Frage wird im tiefsten beantwortet von dem ersten Mann in ihrem Leben, der für immer prägen wird, wie dieses Mädchen über Männer denken wird und wie sie sich Männern gegenüber verhalten wird. Und diese Antwort kann entweder lauten, keine Ahnung, ich schaue lieber fern, oder kann lauten, du bist schön und du hast Würde. Aber dass der Papa das so empfindet, reicht leider nicht. Er muss ausdrücken und das können die wenigsten Papas, leider. Die Massivität von dem, was Jesus sagt, wenn er Gott einen Papa nennt, erschließt sich, wenn wir mal anschauen, was das Erste und was das Letzte ist, was dieser Papa überhaupt mit den Menschen macht. So, erste Seite der Bibel und letzte Seite der Bibel. Oft erkennt man am Anfang und am Ende einer Geschichte ganz entscheidende Dinge. Was ist denn das Erste, was Gott überhaupt macht mit Adam? Das Erste ist, dass er Adam erschafft. Und zwar wie? Ich finde das so toll. Mit seinen Händen. Gott spricht und das Universum entsteht. Aber für den Menschen verwendet er seine Hände und formt ihn. Und jetzt kommt's. Genesis 2, 1. Mose 2. Dann bläst er seinen Lebensatem in seine Nase. Wie stellst du dir das vor? Macht das so vom Himmel und dann kommt ein Windstoß und wups. Nein. Hier steht nicht, er haucht seinen Geist aus über die Erde. Nein, er pustet seinen Atem in ihn hinein. Du musst dir das so vorstellen, wie bei einer, wer hat das im Erste-Hilfe-Kurs gelernt? Ja? Hey, das sieht aus wie ein Kuss. Okay? Der muss richtig nah ran und das ist die erste Begegnung, die erste Berührung, die der neue Mensch, die der Adam hat. Er spürt, wie diese Hände ihn formen und dann spürt er die Lippen von Abba auf ihm und wie dieser Atem in ihn reinkommt. Das ist das Erste, was über diesen Gott geschrieben steht, was er mit diesem neuen Adam tut. Und was ist das Letzte, was geschrieben ist, was Gott tut? Das Letzte steht auf der vorletzten Seite der Bibel, Offenbarung 21, und er wird jede Träne von ihrem Auge abwischen. Wie wischst du eine Träne ab? Nicht vom Himmel, indem du runterpustest, sondern um eine Träne abzuwischen, musst du wieder ins Gesicht fassen. Ein Gott, ein Papa, der das Gesicht berührt. Ein Papa, der Berührung und Nähe zeigt. Sowas wie, ich werde berührt, klingt hier an. Ist nicht ein Gott, nicht ein Papa, der in Distanz ist und sich sein Teil denkt, sondern der diese Liebe verbal und körperlich ausdrückt. Das ist immens. Die letzte Sache, die letzte Implikation, die das beinhaltet, dass Gott Papa ist, dass Gott die Liebe ist, erschließt sich auch am Anfang der Schöpfung. Und zwar, es wird gesagt, 1. Johannes 4, Kapitel 4, dass Gott die Liebe ist. Das ist ganz wichtig. Gott tut alles Mögliche. Aber Gott ist die Liebe. Gott tut alles Mögliche, unter anderem richtet er auch. Oder er erschafft, oder er rettet, oder er bewahrt, oder er führt, oder er ermahnt, oder er tröstet, oder er fordert heraus. Aber er ist ein Vater, der liebt. Egal welche Rolle Gott schon in deinem Leben gespielt hat, oder auch welches Bild du von ihm hast, das können hilfreiche Bilder sein. Aber das Wesen des Vaters, das Wesen Gottes, das Jesus offenbart hat, ist das, dass er Papa ist. Und jetzt kommt's. In Genesis 1, 1. Mose 1, lesen wir, dass Gott alles Mögliche erschaffen hat, aber dann erschafft er ein Wesen und das ist der Mensch. Und jetzt kommt's. Diesen Menschen erschafft er als sein Abbild. Ha. Eins und eins zusammengerechnet. Gott ist die Liebe und er erschafft den Menschen in seinem Abbild. Was heißt denn das über dich? Ziemlich simpel. Du bist für Liebe erschaffen. Menschen sind für Liebe erschaffen. Menschen funktionieren nur mit Liebe. Du bist gemacht dafür, in deinem Tiefsten geliebt zu werden und zu lieben. Das ist die entscheidende, tiefste und letzte Aussage über dich. Warum fühlt es sich so unglaublich gut an, geliebt zu werden? Wer liebt es, geliebt zu werden? Egal wie du das dir vorstellst, stell dir eine tolle Elternbeziehung vor oder einen Freund, von dem du echt weißt, der weicht nie von deiner Seite. Oder du bekommst einen Liebesbrief von jemandem. Ja, oder du weißt irgendwie, du bist glücklich verheiratet und du kommst heim und deine Frau oder wie auch immer. Warum ist es so wunderschön, geliebt zu werden? Warum ist es so schrecklich, nicht geliebt zu werden? Aus dem einfachen Grund, weil du dafür gemacht bist. Das ist, wer du bist. Du bist gemacht, geliebt zu werden. Und die unglaubliche Aussage ist, du bist geliebt, mehr als du je begreifen kannst. Freunde, die Welt rennt rum. Jeder sucht nach Liebe. Jeder. Es gibt keinen Menschen, der nicht nach Liebe sucht. Liebe ist für jeden Menschen das Attraktivste, was es gibt. Jetzt kommt's. Gott ist die Liebe. Deswegen ist Gott das Attraktivste, was es für jeden Menschen gibt. Jeder Mensch sucht ihn. Nur die meisten wissen es nicht, dass er es ist. Jeder Mensch sucht sich. wenn du eine Umfrage machen würdest, wärst du daran interessiert, die ultimativ größte Liebe deines Lebens zu erfahren? Deine Liebe zu, die Liebe zu finden, die alle Kategorien sprengt. Keiner würde sagen, nö, ich würde es gern essen gehen. Na klar. Die unglaubliche Botschaft von Jesus ist, es gibt diese Liebe und sie ist für dich und du kannst sie haben. Und es ist keine Theorie. Du bist tatsächlich absolut geliebt und für Liebe gemacht. Geliebt und für Liebe gemacht. Das klingt einfach wunderbar. Jetzt haben wir nur ein massives Problem. Ein massives Problem ist, dass wir das einfach alles schon viel zu oft gehört haben. Wenn du jemandem sagst, Gott ist die Liebe, Gott liebt dich, gibt es die wenigsten, die sagen, wow, das ist echt ein neues Konzept. Also im Ernst, außerhalb der westlichen Welt natürlich schon, ja. Das ist für einen Angehörigen von anderen Religionen keineswegs bekannt. Aber bei uns kann sich eher so ein Ding einschleichen, ja klar, die Vaterliebe Gottes, das ist der Abend 2 vom Alpha-Kurs, ja. Oder das ist Kinderbibeltag, habe ich das erste Mal schon, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Weißt du, was ich sagen muss? Hey, ich werde total viel in dieser Lehrserie über das Gleichnis vom verlorenen Sohn reden. Und dann sage ich so, okay. Das hatten wir schon im Kindergarten und dann in der ersten Klasse und dann in der 9. Klasse in Religion und jedes Mal hast du schon gegähnt. Ja, die zwei Söhne und der eine gehen und so. Ich finde es interessant und ich bin dem nachgegangen, woher kommt dieses Gefühl von kenne ich schon? Und was ist vielleicht die tiefere Ursache von diesem Gefühl kenne ich schon? Weil ich kenne es an mir selber zu sagen, ja, Vaterliebe Gottes, ja klar, liest mal ein Buch drüber, haben wir alles schon, klar, Gott liebt mich, ich weiß es schon. Kann ich immer mal wieder hören, aber es ist jetzt nicht so, dass es fundamental neu ist. Ich behaupte, dass wir zwei Immunisierungsstrategien gegen diese Botschaft haben. Das ist ein bisschen eine harte Aussage, ich schreibe das erstmal hin. Zwei Immunisierungsstrategien. Erst kurz dieses Fremdwort erklären. Immunisierung bedeutet, dass du dich gegen einen Wirkstoff schützt. Und ich glaube, wir haben zwei unbewusste Strategien, mit denen wir uns eigentlich innerlich schützen vor dieser Botschaft. Weil wenn wir die total krass an uns ranlassen würden, würde das an manchen Stellen auch ganz schön wehtun. Und ich nenne euch diese zwei Immunisierungsstrategien. Die erste habe ich schon ein bisschen angedeutet und die lautet ganz wunderbar, das glaube ich eh. Also eh jetzt ein bisschen süddeutsch im Sinne von das glaube ich ohnehin schon. Das glaube ich schon. Also so, oder sowas wie, hey, klar, also natürlich glaube ich das. Hast du schon gehört, dass Gott mich, ja, klar glaube ich das. Ja, klar glaube ich das. Klar glaube ich das. In uns ist die Tendenz zu sagen, ja klar glaube ich das. Und dann gehen wir zum nächsten Thema. Jesus sagt in Johannes 15, ist diese Geschichte mit Weinstock und Reben. Er sagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Also Jesus sagt, hey, ich liebe euch. So, Punkt. Da bleibst du erstmal für ein paar Jahre. Und wir sagen, ja klar liebst du mich, nächstes Thema bitte. Und Jesus sagt, nee, gar nicht nächstes Thema, bleib da drin. Geh da tiefer. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Gerede von, hey, jetzt will ich mal mehr Schwarzbrot oder tiefere Sachen oder vertiefende Sachen, weil ich immer mehr dazu komme, dass es diese vertieften Sachen nicht gibt. Sondern dass die simpelsten Sachen in der Regel diejenigen sind, die wir am wenigsten verstanden haben. Jesus sagt, bleib in diesem Thema, bleib in dieser Sache, bleib in meiner Liebe. Aber jetzt kommt's. Weißt du, was die beste Strategie ist, das nicht zu checken? Die beste Strategie ist Halbwissen. Die beste Strategie ist, ein bisschen was verstanden zu haben und das Thema abzuhaken. Ich liebe das Zitat von Ignatius von Loyola, der sagt, nicht viel Wissen sättigt die Seele, sondern das Verkosten und das Schmecken, das Verspüren der Dinge von innen her. Nochmal, er macht einen Kontrast zwischen viel Wissen, ja, was ich schon alles gehört habe und so. Er sagt, das sättigt gar nicht die Seele, sondern nur das Verkosten der Dinge von innen her. Der gute Sokrates, der geht noch weiter. Sokrates, ja, der Lehrer von Platon, 399 vor Christus hingerichtet, toller Philosoph, der sagt, die Ignoranten, also diejenigen, die eigentlich keine Ahnung haben, die sind nicht ungefährlich. Das sind nicht eigentlich nur brave, anständige Bürger, die halt irgendwas nicht wissen, sondern er sagt, die Ignoranten sind gefährlich im Umgang, die sind gefährlich, denn sie geben vor, etwas zu haben, was sie nicht sind und reden gewandt über Dinge, die sie nicht erkannt haben. Und er nennt sie Doxosophoi, das heißt auf Deutsch Scheinweise oder nur der Meinung nach Weise. Und jetzt sage ich euch was, unsere Welt ist voll davon und selbst unsere Kirchen sind voll davon. Und was die Scheinweisen sagen, auch wir, lautet, alles schon mal gehört. Denen kannst du erzählen, was du willst und die erste Antwort ist, ja, ich war schon 1982 auf einer Konferenz, da ging es ums Gleiche. Und ja, klar, ich habe das Buch gelesen, es geht um die, ach, du meinst das und das Thema, ja, klar, weiß ich das. Ja, logisch, klar. Das glaube ich eh schon, weiß ich eh schon. Das ist die effektivste Strategie, dein Herz vor der Wahrheit zu schützen. Und das war die Strategie der Pharisäer. Jesus hat denen so gut wie gar nichts Neues erzählt. Lehrmäßig war das enttäuschend. Hey, die haben sich mal wirklich interessante Theologie erhofft. Und Jesus provoziert sie nach Strich und Faden, indem er sagt, ihr Lieben, ihr nennt euch zwar Kinder Abrahams, aber an dem, wie ihr lebt, sieht man, dass ihr das gar nicht seid. Oder er sagt, hey, ihr habt tolle Lehrsysteme, wie man umgehen soll mit Zehnten geben und Gewürze und Zeug, aber schau mal, in eurem Inneren sieht es unmöglich aus. Und womit die Scheinweisen und die, das glaube ich eh Leute, das große Problem haben, ist Folgendes. Die glauben, was zu glauben, was sie in echt gar nicht glauben. Das ist ein sehr tiefsinniger Satz. Weißt du, dass du nicht alles wirklich glaubst, von dem du glaubst, du würdest es glauben? Na? Ich sag mal anders. Die Tatsache, dass du irgendwas verbal für richtig hältst, heißt noch gar nichts. Sondern das, was du wirklich glaubst, sieht man an deinem Leben. Ob du wirklich glaubst, dass Gott dein Vater ist und dein Versorger und dein Beschützer, meine Güte, klar hast du das schon mit 4 in einem kleinen Buch gelesen. Aber wie tief du das glaubst, sieht man nur daran, wie du lebst. Sieht man nur daran, wie ich lebe. Und ich muss mir die Frage stellen, Moment mal, wenn ich das wirklich glauben würde, wie sähe denn eigentlich mein Leben aus? Nochmal, wenn ich glauben würde, dass das allmächtige, alles beherrschende, universale Hauptprinzip, das das Universum zusammenhält, mein Papa ist, der echt weiß, was ich brauche. So, wie würde ich leben? Doppelpunkt, ziemlich einfach. Ich hätte nie wieder Angst. Ich hätte nie wieder Angst. Und ich wäre nie wieder verunsichert. Tatsache ist, ich bin verunsichert und ich habe Angst. Das sagt mir ergo, Moment, so tief ist es mit dem Glauben noch nicht her. Darf ich dir eine Frage stellen? Wer von euch hat schon mal eine peinliche Geschichte erlebt, eine echt peinliche? Also jetzt nicht eine nette, die du jetzt hier erzählen würdest, sondern eine, die ist total peinlich. Ja? Jetzt, wer von euch hätte keine Mühe, das hier einfach zu erzählen? Ich gehe noch eins weiter. Stell dir vor, manche Leute glauben ja sowas. Ja? Manche Leute haben ja die absurdesten Vorstellungen. Stell dir vor, ich hätte die Gabe, in die tiefsten Motive deines Herzens zu schauen. Jetzt, wer von euch würde sich auf seinem Sitz jetzt noch wohlfühlen? Oder wir machen es noch weiter. Wir machen es noch besser. Stell dir vor, jeder hier im Raum wüsste alles über dich. Also mal alles, was du gestern Abend gemacht hast und was vor 4 Jahren und was du dabei gedacht hast vor allem. Und was du dann, und einfach mal alles. So, jeder von euch, der jetzt sagt, das wäre kein Problem für mich, für den ist diese ganze Lehrserie nichts. Und wir alle anderen sitzen im gleichen Boot und sagen, meine Zeit, die Wahrheit ist, wenn ich total ruhen würde in dieser Vaterliebe Gottes, dann müsste ich gar keine Angst davor haben, weil er allein meine Sicherheit wäre. Aber so weit bin ich noch und bist du noch und sind wir noch entfernt von dem. Und es ist auch kein Problem, das zu erkennen. Es ist nur doof zu glauben, dass wir alles glauben würden, von dem wir glauben, wir würden es glauben. Ne? Ja? Die zweite Möglichkeit, mit der wir uns immunisieren, das erste ist so ein Kopfwissen. Ja, nur weil wir denken, na klar, habe ich den Glaubenssatz, denken wir, dass das in unserem Leben schon Gestalt angenommen hat. Das zweite ist, ich mache das eh schon. Auch hier wieder das süddeutsche eh im Sinne von ohnehin, zweifelsfrei, bereits jetzt oder so. Ich mache das ja sowieso schon. Was heißt denn das? Ich mache das sowieso schon. Das ist, du hörst es so mit einem Ohr, Gott liebt mich, ich bin sein Kind, sagst, ja, stimmt. Und du folgerst daraus sowas wie, ja, stimmt, weil ich lebe auch als guter Mensch und ich lebe als Christ. Ist interessant, gell? Wenn du Leute fragen würdest auf der Straße, was heißt es als Christ zu leben? Ich glaube, total viele Leute würden sagen, okay, das heißt nicht lügen, nicht stehlen. Wenn du ein bisschen weiter bist, käme vielleicht auch sowas wie, hey, beten oder in die Kirche gehen und dann mit Sex auf eine bestimmte Weise umgehen, halt kein Ehebruch oder irgendein Zeug. Und was käme noch? Ein paar so Punkte. Und die Wahrheit ist, dass das absolut überhaupt gar nicht das Evangelium ist. Nullinger. Sondern, wenn du das Evangelium anschaust, da gibt es einen Typen, der macht echt total alles richtig, richtig. Und ist der ältere Sohn in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und der steht am Schluss in dem Gleichnis eigentlich als der totale Überführte da. Nochmal. Ich erzähle das Gleichnis nochmal, aber nicht heute Abend ausführlich. Ihr wisst aber grundsätzlich, es gibt zwei Söhne und der eine zieht fort und versammelt alles, gibt das ganze Geld aus und kommt völlig kaputt, Geld rausgeschmissen, kommt zurück zum Vater und der Vater sagt, wunderbar, schön, dass du wieder da bist, wunderbar. Geht super aus für den. Und dann gibt es den anderen, der macht das nicht, sondern der macht alles richtig. Du musst dir das auf der Zunge zergehen lassen. Jesus erzählt das im Kreis der Pharisäer, die alle guten Gebote Gottes halten. Und er sagt ihnen, Freunde, ihr seid völlig, völlig auf der falschen Seite. Mit all eurem Gutsein. Wow. Nochmal, ich versuche das nochmal zu verstehen. Jesus, du sagst, ich kann total moralisch leben. So, immer die Wahrheit sagen. Immer mit Geld gut umgehen, sexuell, nie irgendeine Sünde, gar kein Problem haben. Auch beten, ne, in die Kirche gehen, alles das machen. Und am Schluss war das völlig daneben. Und die Antwort ist ja. Wow. Weil dieses Ding, ja klar, ich mache das schon, ich lebe als moralischer guter Mensch, kann eine genauso mächtige Immunisierungsstrategie gegen die Liebe Gottes sein, wie zu sagen, ich glaube das schon, aber es nicht wirklich zu glauben. Ah, das tut weh. Aber weißt du was? Es gibt total viele Menschen, die glauben, dass Gott sie liebt. Solange sie gut sind. Und es gibt viele Leute, die sind ihr Leben lang ziemlich gut. So, die sind echt, oder denken zumindest so von sich, weil sie halt dieses Bild haben, dass es gut ist, so und so zu handeln. Und die erfüllen das immer und fühlen sich immer gut. Und jetzt kommt's. Diese Selbstgerechtigkeit, dieses sich selber retten wollen durch Gutsein, dieses sich selber rechtfertigen durch eigene Anstrengungen, ist genauso gottlos wie das ganze andere Zeug. Denn wir haben es vergessen und so, aber biblisch ist die Grundsünde, ist das Grundproblem nicht, dass wir ein bisschen zu wenig moralisch sind. Das Grundproblem ist, dass wir glauben, unabhängig ohne Gott leben zu können. Ha. Und du kannst moralisch perfekt, religiös wunderbar, auf deine eigene Kraft vertrauend, unabhängig von Gott leben. Und nach außen sieht es super aus. Und du kannst all die richtigen Dinge angeblich glauben und nach außen hört sich das super an und dein Herz ist meilenweit von diesem Papa entfernt, wie der ältere Sohn im Gleichnis, der sein Leben lang alles richtig macht. Doch dann passiert was. Dann kommt dieser bescheuerte jüngere Sohn und das nervt ihn so tierisch. Und da siehst du, wenn die Frommen und Guten auf einmal so unendlich eifersüchtig werden und auf einmal gar keinen Bock mehr haben, weil irgendein anderer Typ daherkommt, dann offenbart das, wo das Herz beim Herrn wirklich ist. Es sind meistens die anderen Menschen, die dieses tolle, schöne, fromme Bild auf einmal stören und irgendwie klappt es nicht mehr. Weil wenn der gute, fromme Mensch und der ältere Bruder, wenn der wirklich voll bei Papa angekommen wäre, dann müsste sich ja gar nicht vergleichen, wäre das kein Problem für ihn. Aber sein Neid und seine Eifersucht und seine Bosheit zeigen, wow, da war gar nichts dahinter. Und bei uns funktioniert das genauso. Es gibt Leute und wir alle sind in Gefahr. Ich spreche da voll als Betroffener. Die machen ein Leben lang all die richtigen Dinge und die heben die Hand beim Beten. Die lesen immer die Bibel und die machen das volle Programm. Und dann passiert irgendwas und das Ding blups, bricht zusammen und du denkst, wow, da war nichts dahinter. Hey, das ist eine reale Gefahr. Religiöses Programm kann genauso gottlos sein, wie ohne Gott zu leben. Jesus ist nicht daran interessiert, an einem äußeren Zeug. Ja, aber an was ist er denn interessiert? Was ist er interessiert? Wenn du diese beiden Strategien anschaust, dann ist mir eine Sache aufgefallen, was bei beiden mit drin ist. Bei beiden. Und zwar, beide verdrängen eine Realität. Und zwar verdrängen beide die Gefühlsrealität. Behaupte ich zumindest. Ich schreibe das mal hin. Verdrängung der Gefühle. Und ich nenne die Gefühlsdimension jetzt einfach mal auch die Herzensrealität. Das ist ein bisschen eine kritische Geschichte, weil wir haben ja berechtigt viel Lehre, auch in der christlichen Welt, zumindest so ein bisschen in der eher charismatisch geprägten, zu sagen, hey, Gefühle sind nicht ein guter Leiter, okay? Du sollst dich nicht von deinen Gefühlen leiten lassen, da ist sehr viel Wahres dran. Aber mindestens genauso gefährlich wie das ist eine Verneinung und Verachtung von Gefühlen. Ich will euch ein bisschen erklären. Der Typ, der sagt, na klar, das glaube ich eh alles, der hat in echt voll Angst. Der hat voll Angst. Aber er sagt in seinem Kopf, nee, ich glaube, dass der Herr mein Hirte ist. Und redet sich deswegen ein, dass da alles okay ist. Das ist eine Immunisierungsstrategie gegen die Liebe von Papa, die ihn eigentlich da verändern möchte. Na klar. Oder? Du, da kommt dein Freund, dein Kumpel, und du bist stinksauer. Und du sagst, ja, aber ich glaube, dass Gott gut ist und deswegen, ich liebe dich schon im Namen Jesu. Und ich bin gar nicht wütend, weil Jesus wohnt ja in mir mit seinem Heiligen Geist. Kann super fromm klingen. Und immunisiert mich von der Tatsache, wow, dass da total viel von der Liebe Papas einfach überhaupt nicht angekommen ist bei mir. Weil sonst würde ich anders damit umgehen. Aber jetzt siehst du, wie unglaublich gefährlich das sein kann. Nochmal, ganz klar. Wir haben das oft gehört und zu Recht gehört. Gefühle sind keine guten Lenker unseres Lebensschiffs. Aber Gefühle sind sehr, sehr, sehr gute Geschwindigkeitsanzeiger. Gefühle zeigen dir absolut klar, wo dein Herz wirklich steht. Ja? Jetzt, du kannst es in allen Bereichen durchspielen. Du kannst zum Beispiel sagen, eine Beziehung oder eine Ehe, die lebt natürlich nicht nur von Gefühlen, weil Gefühle kommen und gehen mal. Und wahre Liebe hat auch was damit zu tun, hey, treu zu bleiben und dabei zu bleiben, wenn die Gefühle nicht da sind. Das stimmt, ich stehe da voll dazu. Jetzt kommt's. Aber wenn du ein Leben lang überhaupt keine positiven Gefühle mehr füreinander hast, sondern nur Groll hegst, dann wäre es wirklich mal sinnvoll, nicht nur die Bibel zu proklamieren, sondern mal hinzuschauen, was ist da eigentlich los. Macht Sinn? So, und das ist in allen Lebensbereichen so. Aber es beginnt damit, dass wir aufhören mit diesem frommen Mummenschanz, mit dieser eigenartigen Verkleidung und Maskerade, zu sagen, nee, passt alles schon, nee, ich habe mich gar nicht geärgert, nee, mach gar nichts, ich habe dir schon vergeben. Wenn die Wahrheit ist, ich bin total sauer, fühle mich absolut im Stich gelassen, aber bin einfach nur zu stolz, das zu sagen, ich habe mich immunisiert gegen die Liebe von anderen Menschen. Und wenn du dich immunisierst gegen die Liebe von anderen Menschen, immunisierst du dich immer auch gegen die Liebe von Papa. Das ist das Doofe. Weil du nur ein Herz hast. Du hast nur ein Herz. Und natürlich ist es Stolz und Angst und auch Angst, verletzt zu werden, die uns cool sein lässt. Du kannst auch fromm total cool sein. Es gibt Leute, egal was du denen erzählst, die sagen dir einen Bibelvers. Du willst ihnen eine reinhauen am liebsten, um zu sagen, gibt es da noch einen Menschen dahinter oder bist du nur so? Oder eine Statistik oder sowas. Aber der Punkt ist, dieses Schloss, das das Herz zusperrt, sperrt das Herz weg von Nähe. Und immer auch der Nähe Gott gegenüber. Also letztendlich werden wir, das ist eigentlich eine super schlimme Vorstellung. Du kannst ein frommer Zombie werden. Oder, nee, du kannst ein heiligmäßiger, gefühlloser, eiskalter Zombie werden, der immer die richtige Bibelstelle am Mund hat. Nee, im Ernst. Und das ist nicht das Leben, das zu geben, Jesus uns gekommen ist. Aber das Blöde ist, wenn wir echt sagen, nee, wir machen das Fass auf und schauen, was ist denn da wirklich da? Wow, dann merkst du ganz schön, wie arm du bist. Und es ist okay. Und ich werde jetzt im zweiten Teil oder so, geht nicht mehr so lang, im Abschluss, eigentlich Mut machen, an diesen Punkt der Armut und des Zugeständnisses zu kommen. Die Frage ist, wie geht Jesus denn um mit diesen Immunisierungsstrategien? Jesus geht so um, das ist total witzig. Jesus bringt fast gar keine Lehre über Papa, über den himmlischen Vater, fast gar keine. Sondern was macht er? Er erzählt Geschichten. Und wir werden uns die nächsten Male die ganze Zeit beschäftigen mit Geschichten. Und egal welche, weißt du, der Vater ist wie der geht das Schaf verloren, der sucht und der Groschen, der geht verloren und der verlorene Sohn und dieses ganze Zeug. Jesus erzählt Geschichten. Warum? Wer hat schon mal bei einer Geschichte oder bei einer verfilmten Geschichte geweint? Ist gar nicht so leicht zu sagen, warum man weint. Ist ja nicht was Trauriges passiert, also kein Anlass für die Trauer. So. Aber Geschichten packen uns auf einer nicht rationalen Ebene. Und was ist das Blöde ist? Dass du lernst von deinen Eltern, was Liebe ist. Geht nicht anders. Du bist nämlich im Abbild Gottes erschaffen für Liebe. Ja? Und Adam hat diese Liebe zu 100% direkt von Gott abbekommen, aber dann kam da ein Bruch rein und so gab er selber das schon gebrochen weiter. Und bis heute, deine Eltern haben dir das gebrochen weitergegeben und du gibst es an deine Kinder gebrochen weiter. So ist es nun mal leider. Aber das Blöde ist, wie gebrochen du bist, siehst du selber gar nicht, weil für dich ist es normal. Der Fisch weiß nicht, dass er im Wasser schwimmt, für den ist es einfach normal. Und so bist du in deinem normalen Ding drin und rational kommst du da nicht weiter. Gleich schlechte Nachricht. indem du meine Lehre hörst, mitschreibst und durchdenkst und die ganzen nächsten Lehren auch hörst, dadurch allein kommt da noch gar keine Veränderung. Das ist echt doof. Weil das auf einer Ebene liegt, an die du rational nicht rankommst. Und das ist was, wo zum Beispiel Geschichten rankommen. Deswegen erzählt Jesus diese Gleichnisse. Du kannst sagen, was ist das Gleichnis? Was genau bedeutet das? Bring es mal auf den Punkt. Jesus bringt es nicht auf den Punkt. Er sagt nur, hey, finde dich selber dran. Schau mal, was spricht zu dir. Und wir werden das durchspielen die nächsten Wochen. Was Jesus auch macht, er erzählt nicht nur Geschichten, sondern er bringt dich in Geschichten rein. Ist noch doofer. Und er ist richtig gut drin, dich in Geschichten reinzubringen, in deinem Leben, in Geschichten reinzubringen, die dir aufzeigen, wo deine Defizite noch sind. Und erstmal denken wir, oh, das ist ja gemein. Warum geht es mir schon wieder so schlecht? Warum kann es nicht einfach nur gut laufen? Und er weiß, wenn es dir immer gut ginge, dann würdest du ein paar Jahre noch immer deine Bücher lesen und du wärst noch immer der Meinung, nur das weiß ich alles schon so etwa, das glaube ich schon und ich mache eh schon richtig. Und das Tolle ist, dann schickt er Leute in dein Leben. Menschen, die dich nerven. Menschen, die dich enttäuschen, Menschen, in die du dich unglücklich verliebst, Menschen, die sterben, Menschen, die dich verlassen, Menschen, die und so weiter. Weil die tiefe und letzte Offenbarung von dem, wie Gott ist, wie Gott als Papa ist, ist tatsächlich eine Reise und nicht eine Lehre. Und diese Reise ist nur deine. Die sieht für dich anders aus wie für mich. Aber jetzt kommt's. Sie geht nur, indem du an den Punkt kommst, wo du den Mangel hast. Ja? Es geht nicht so, dass Erfolg sich auf Erfolg häuft und Wissen auf Wissen. Es geht nur durch Zerbruch, durch Scheitern. Müssen gar nicht die großen Scheitersachen, mein ganzes Leben stürzt zusammen. Nee, aber dass du an Punkte kommst und merkst, okay, wow, ich kann mir gar nicht selber helfen. Und Papa sagt, na endlich. Weil sonst wärst du nur einmal mehr in deinem Muster, ich mache alles richtig, sag mir, was ich tun soll und ich setze es um. Dann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, ich kann überhaupt nichts umsetzen. Ich bin echt hilflos. Das ist der Punkt, an den der verlorene Sohn kommen musste. Wir werden uns das anschauen. Aber tatsächlich, es gibt niemanden, der keine Vaterwunde hat. Niemanden. Aber weißt du, was der erste Schritt ist, hin des Gottes halt? Ist kein schöner Schritt. Der erste Schritt ist, dass du erkennst, wo der Mangel ist und dass du den betrauerst. Jesus lehrt, erste Predigt, die er hält, Matthäus 5. Seligpreisungen, wie das Reich Gottes funktioniert. Und was ist das Erste, was er sagt? Selig, die arm sind. Okay, also die einen Mangel haben. Und dann, nächster Schritt, er sagt, und dann, selig, die trauern. Okay. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Also die dann sagen, Herr, ich wünsche mir so, das wäre anders. Aber ich sagte, das ist ein Prozess, den du dir nicht anlesen kannst. Den musst du gehen. Und du musst den gar nicht selber initiieren, der Herr führt dich den irgendwann, aber er geht in diesem Dreischritt. Du bist arm, das heißt, du erkennst, meine Güte, schau, das habe ich nicht. Du hörst auf mit dem Verleugnungsding, mit dem Frommen, habe ich schon gecheckt, du sagst, nee, wenn ich echt auf meine Gefühle schaue, wenn ich echt schaue, wie unruhig ich oft bin, wo ich nachts nicht schlafen kann, wo ich abends ewig lang fernsehen muss, weil ich mich so einsam fühle, wo ich mich voll esse mit Chips, wo ich mich betrink, was auch immer deine Muster sind, jeder von uns hat seine. Willkommen im Club. Wenn jeder alles wüsste. Willkommen im Club. So, aber wenn du sagen würdest, nee, erstmal ist das die Realität, die muss ich nicht bekämpfen. Nee, erstmal ist das die Wahrheit über mich. Und ich erkenne mal, wow, ich bin arm. Und du dann anfängst zu trauern, dass du sagst, meine Güte, Papa, so bist du eigentlich. Und ich habe das eigentlich nicht erfahren. Du kannst über den Punkt nicht dich wegbeamen. Zu sagen, okay, Papa, du bist es und alles ist gut. Weißt du, warum du das nicht kannst? weil deine Seele das tatsächlich lernen muss. Sonst bleibt es nur im Kopf. Und dieses Lernen der Seele, auch deiner Emotionen und des Gehirns, geht nur über das Trauern. Geht nur, dass du erkennst. Selig die Trauern, sagt Jesus, dass du erkennst, meine Güte, schau, das hätte ich gebraucht und ich habe das nicht gehabt. Ja, mein Vater hat das nie gemacht, hat das nie gesagt. Und dieser Schmerz darf sein, der Schmerz bringt dich nicht um. Ne? Sondern der Schmerz führt dich auf eine ganz tiefe Weise zu dir selbst und zeigt dir auch, dass du dich gar nicht selber retten kannst. Weil du kannst ja nicht in die Vergangenheit zurück dich beamen, du kannst überhaupt nicht. Wenn da eine Veränderung reinkommt, dann muss sie eh von dem einen kommen, der über der Zeit steht. Und die kommt auch. Aber mach mal nicht sofort. Mach mal, es ist ein Weg. Und dann der dritte Schritt ist, selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Jesus hat nicht nur kein Problem damit, sondern er will, dass wir ihm sagen, Jesus, ich brauche wirklich, dass du mir an der Stelle meinen Papa offenbarst. Ich liebe es so dermaßen, dass Jesus zu Philippus sagt, das ist schön, die letzten Kapitel im Johannesevangelium, bevor Jesus stirbt, ewig lang, die sogenannte Abschiedsrede, spricht Jesus fast nur noch von seinem Vater. Du kannst denken, hey, lehr uns doch, wie wir die Staaten bauen sollen, wie wir mit Ehe und Familie umgehen sollen. Es gibt so viele wichtige Dinge, wie sollen wir mit Geld umgehen, wie sollen wir beten. Er spricht die ganze Zeit nur, bleibt in meiner Liebe und ich habe meinen Vater offenbart und der Vater und die Liebe. Das ist das Letzte, was Jesus sagt, bevor er stirbt. Das ist sein Vermächtnis, das ist alles, worum es geht. Und an einer Stelle sagt er einfach, hey, wie mich der Vater geliebt hat und so weiter. Er spricht vom Vater und auf einmal bricht es aus einem seiner Jünger raus. So schön, dass sogar aufgeschrieben wird, wer. Das ist nicht unbedeutend. Einer sagt, hey Jesus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Schau mal, das sagt so viel über Philippus, aber das sagt auch so viel über das, wie Jesus vom Vater gesprochen hat. Die haben am Schluss nicht gesagt, Jesus, bitte bleib bei uns und erzähl uns mehr, sondern sie haben gesagt, wie du von Papa sprichst, ich habe nur einen Wunsch, ich will den kennen, so wie du ihn kennst. Und das wäre die Antwort auf all meine Fragen, das genügt uns. Wow. Die Leute, die nahe bei Jesus dran waren, kamen zu dem Schluss, das Einzige, was ich wirklich bräuchte, was all meinen Mangel stillen würde, was mich auf sicheres Fundament setzen würde, wäre nicht, dass ich meine Gaben besser kenne, dass ich in der idealen Gemeinde bin, dass ich optimal verheiratet bin, dass ich tolle Kinder habe oder dass ich immer gesund bin. Das Letzte und Tiefste, was genügt, ist, ich muss diesen Vater kennen und zwar persönlich kennen. Es genügt nicht so ein komisches Kopfding irgendwas. Ich muss ihn persönlich kennen. Und weißt du was? Wirklich verstanden hast du nur die Dinge, die du persönlich erlebt, erfahren und durchlitten hast. Alles andere ist Schall und Rauch. Und das Kopfwissen kann hilfreich sein. Es muss nicht negativ sein. Aber du sollst wissen, wirklich wissen, tust du nur das, was du selber durchlebt und das heißt fast immer auch durchlitten hast. Und es ist nicht schlimm, es ist kein Problem, denn der Herr liebt es, uns da Schritt für Schritt hinzuführen. Aber das ist tatsächlich das, was er eigentlich möchte. Ich will abschließen ich habe einfach nachgedacht drüber, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft alles, aus Vaterlosigkeit, aus diesem Gefühl von, nee, da ist kein, nochmal, wenn das stimmen würde, wenn die Mitte von allem, die Mitte des Universums ein Papa ist, der mir das Leben schenkt, der mir das Dasein schenkt, der gut ist, der mich geformt hat, was würde das heißen? Ich habe ein paar Gedanken einfach mal so tagebuchmäßig niedergeschrieben, ich lese euch die einfach mal vor, über unsere Gesellschaft. Die schlaflose Gesellschaft, die Schlafmittel braucht, die sich nichts mehr schenken lassen kann, nicht mal den Schlaf, die sich nichts mehr schenken lassen kann, nicht mal Kinder, leidet unter Kinderlosigkeit, aber jeder nimmt die Pille. Reproduktionsmedizin. Alle leiden unter Leistungsdruck, aber jeder braucht unbedingt das Abi. Jeder leidet unter Leistungsdruck, aber selbst der Urlaub wird kontrolliert und durchgeplant. Die Kindheit wird durchgeplant. Violinenunterricht mit 3. Ernährung wird durchgeplant, selbst das Sexualleben wird durchgeplant. In manchen Szenen wird vertraglich geregelt, was du im Sex miteinander machst oder nicht. Im Sex, im Liebesleben geht es um Performance. Wie bin ich? Bin ich besser als der andere? Bin ich schlechter als der andere? Wir haben eine Infoflut, wir vergleichen uns mit anderen, haben verschiedene Partner, geben unsere Kinder früh in die Krippe, dass sie was lernen und dass wir arbeiten können, um ihnen einen Lebensstandard zu bieten. Die Gesellschaft, die sich nichts mehr schenken lässt. Das, was uns eigentlich fehlt, ist das Gefühl, einfach nur da sein zu können. Ungeteilte Aufmerksamkeit in Beziehungen. Ich sitze beim Essen neben einer Familie, 2 Kinder sitzen da, beide Kinder spielen mit irgendwas oder haben einen MP3-Player im Ohr. Beide spielen am Handy. Wir sind die abgelenkte Gesellschaft. Wir hören mit einem Ohr hin, mit dem anderen haben wir das Smartphone. Wir können nicht da sein, weil wir nicht wissen, ob in dem Dasein überhaupt jemand ist, der für uns da ist. Wir haben die geförderten Kinder, die geforderten Kinder, die überforderten Kinder, die herausgeforderten Kinder, die aber nie einfach nur mal da sein dürfen, weil sie da sind. Wir sind eine Gesellschaft voll von nach Anerkennung dürstenden Kindern, die lechzen nach Facebook-Likes, die tief drin nur die eine Frage haben, wo bin ich eigentlich endlich mal so angenommen und da, wie ich wirklich bin? Was kommt in all dem zu kurz? Die Liebe. Wir sind die emotional verarmte Gesellschaft. So verarmt, dass wir emotional krank und süchtig werden. Mich bewegt es so, dass im letzten Vers des Alten Testamentes steht eine endzeitliche Prophezeiung und da steht, am Ende der Tage werde ich den Propheten Elia senden und er wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern zuwenden. Und meine Theorie ist, das wird offensichtlich nötig sein. Offensichtlich wird das Vater-Sohn-Verhältnis so zerrüttet sein, dass das nötig sein wird. Der Weg, den wir uns gehen werden, ist, dass wie bei einer Zwiebel wir Schritt für Schritt, Abend für Abend und dein Leben lang die gleichen Wahrheiten immer wieder hören müssen. Ne? Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, meine Güte, da war ich doch vor 14 Jahren schon. Und ich komme gar nicht weiter. Wer kennt das Gefühl? Denkst du, es sind immer die gleichen Themen und ich habe noch immer mit dem gleichen Sünden zu kämpfen. Und die Wahrheit ist, nee, hast du nicht. Du hast nur mit den gleichen Sachen auf einer anderen Ebene zu kämpfen, wie eine Zwiebel. Wenn die eine Schadstelle hat, eine Schale, dann zieht die sich halt durch alle Schalen durch. Die Tatsache, dass Schale um Schale aufbearbeitet wird und du immer die gleiche Fehlstelle siehst, heißt nicht, dass du nicht weiterkommst. Du kommst näher an den Kern ran, obwohl es immer um die gleichen Sachen geht. Es geht um die Sachen, hey, muss ich es allen beweisen oder kann ich vertrauen, dass ich geliebt bin? Es geht um Fragen wie, darf ich ruhen in dem, wer ich bin oder muss ich irgendjemand anderer sein? Hey, das sind Lebensthemen. Gewöhn dich dran, dass dich das noch ein paar Jahrzehnte beschäftigen wird. Jesu Ziel für dich ist, dass du diesen Vater persönlich kennenlernst. Und ich möchte jetzt schließen mit einem gebetsähnlichen Teil. Und zwar werde ich einfach, im Hintergrund wird Musik spielen, ich werde einen Text vorlesen, den nicht ich verfasst habe, sondern jemand, der sich die Mühe gemacht hat, mal total viele Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament zusammenzusetzen, die über die Vaterliebe Gottes sprechen. Jetzt die Exegeten unter euch, okay, da sind ein paar Sachen aus dem Zusammenhang gerissen, manche spricht zu Israel und manche spricht zu Einzelnen, aber es ist egal, es geht immer um den gleichen Gott, der sein Herz offenbart, okay? Das ist dieser sogenannte Liebesbrief des Vaters, den ihr auf eurem Skript auf der Rückseite habt und die von euch im Webstream haben es auch als Download. Wie gesagt, ist nicht von mir. Ich lade euch ein, das jetzt nicht zu lesen, sondern ihr könnt den mit nach Hause nehmen und für euch selber durchmeditieren. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde diesen Brief vorlesen. Ich habe leider nicht so eine sonore, tiefe, väterliche Stimme, wobei ich schon mindestens 4-facher Vater bin. Aber du kannst dir trotzdem vorstellen, dass Gott es zu dir spricht. Und wir machen eine kleine Übung dazu, die dich vielleicht befremdet, aber auf die Gefahr hin, dass sie dich befremdet, machen wir sie trotzdem. Erster Teil der Übung ist, du darfst dir im Raum einen Platz suchen, wo du dich ganz wohl fühlst. Ich weiß nicht, vielleicht, hey, gäbe es eine Möglichkeit, dass wir weniger Licht machen? Irgendjemand, der sich berufen fühlt, wow, super, das ging ja sehr schnell. Genau, ruhig noch weniger, ruhig mal so richtig noch. Die erste Übung ist, du kannst aufstehen, wenn du willst. Du kannst irgendwo dich in die Ecke oder auf den Boden setzen, wenn du willst. Und jetzt kommt der Teil der Übung, der vielleicht ein bisschen komisch anmutet. Und zwar, das, was ein Vater tut, das, was auch der Vater tut, wenn der verlorene Sohn heimkommt, ist, dass er ihn umarmt. Ja? Und es wäre jetzt schön, wenn Jesus gerade leibhaftig da wäre in seiner menschlichen Gestalt und jeden von uns umarmen könnte. Das geht jetzt nicht. Deswegen beten wir heute, Herr, könntest du einfach mal der Einfachheit halber meine Arme verwenden, um diese väterliche Umarmung mich spüren zu lassen. Und wenn du das mitbeten kannst, wirklich, das muss keiner, manchmal ist es unangenehm, aber wenn du es möchtest, kannst du mal deine eigenen Arme nehmen und die um dich legen. Egal, ob du sitzt oder liegst oder kniest oder am Boden kauerst. Und Herr, du kannst das. Weißt du, der Herr kann durch alles wirken. Kannst du sagen, Herr, okay, kannst du meine Arme mal verwenden heute, um mir zu zeigen, was deine väterliche Umarmung ist. Wenn du dich traust, mach die mal richtig um dich rum. Also nicht nur so ein bisschen verschränkt, sondern um dich rum. Und lass dir diesen Liebesbrief des Vaters vorlesen. Du musst dich nicht in Gefühle reindenken oder so, kannst es einfach auf dich wirken lassen. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich auf falsche Weise repräsentiert. Aber ich bin nicht weit weg von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf Erden es jemals könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich still all deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie das Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen. Hab deine Freude an mir und ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt, wonach du dich sehnst. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirt ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen. Und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünde nicht länger anrechnen will. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frag dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott.